Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Es gibt noch viele ungelöste Probleme und deshalb steht die Klimakonferenz in Madrid wohl vor der Verlängerung. Mit Drohnen gegen Unkraut können Landwirte dank Technik schonender wirtschaften? Plastikfreie Meere, das Projekt Ocean Cleanup, zieht eine erste Bilanz. Für das Betriebsprogramm Windows 7 gibt es bald keine Unterstützung mehr. Die Bahn wechselt den Fahrplan und bietet neue Verbindungen und neue Preise. Und im Verbrauchertipp geht es um die Frage, wie alte Solaranlagen weiter genutzt werden können. Der Unkrautvernichter Glyphosat und Nitrate, die entstehen, wenn zu viel gedüngt wird, Landwirte stehen in der Kritik. Ist Technik ein Weg zum schonenderen Wirtschaften? In Hamburg ging es gestern um den Einsatz von Drohnen und künstlicher Intelligenz in der Landwirtschaft. Axel Schröder berichtet.
Philipp Zacharias legt den Kopf in den Nacken, schaut nach oben. 2 Meter über dem jungen Wissenschaftler von der Uni Rostock schwebt eine ferngesteuerte Kameradrohne, ausgerüstet mit einem sehr präzisen Ortungssensor. Zacharias hat den Drohnen beigebracht, beim Überflug über 10 Grünflächen rings um Hamburg sehr genau hinzuschauen.
Die Idee des Projektes ist, mit den Drohnen ein Bestandesmonitoring durchzuführen. Das heißt, wir fliegen mit der Drohne über den Bestand und schauen, können wir aus diesen hoch aufgelösten Kameradaten, Sensordaten, Bestandeseigenschaften ableiten. Also wie zum Beispiel die Biomasse, die Höhe, den Zuwachs zwischen 2 Zeitpunkten auf der Fläche oder auch ein speziellerer Fall, können wir Schadpflanzen finden.
Das erklärt der Wissenschaftler bei einem Vortrag im Hamburger Kompetenzzentrum für Gartenbau und Landwirtschaft. Die Schadpflanze, die Zacharias in seinem Forschungsprogramm mit Drohnenüberflügen ausfindig machen will, ist die Senecio jacobaea, das Jakobskreuzkraut.
Die Pflanze ist im Grunde eine invasiv agierende Pflanze, die im Moment sich stark ausbreitet und sie ist giftig, und zwar für Mensch und Tier.
Die Giftstoffe im Jakobskreuzkraut reichern sich in der Leber von Pferden, Schafen oder Ziegen an und können die Tiere, wenn sie zu viel davon fressen, auch töten. Deshalb fliegen die Drohnen in Philipp Zacharias Forschungsprojekt auf vorprogrammierten Routen über die betroffenen Grünflächen und machen gestochen scharfe Fotos, die dann mit einer selbstlernenden Computersoftware analysiert werden. Die Software scannt die Bilder nach den für die Pflanzen typischen rosettenartigen Blättern und ihren gelben Blüten und kann am Ende ihre genauen Standorte anzeigen. Die Trefferquote der neuen Technik liege bei etwa 70%, so Zacharias. Peter Graumann, Landwirt in Hamburg-Billwerder, ist nach dem Vortrag des Rostocker Wissenschaftlers überzeugt vom Nutzen der Technik.
Man kann diese Flächen überfliegen, man kann selbst sehen, wo sind die eigentlich, dann entweder beim Mähen nochmal drauf achten oder gezielt loslaufen. Im Zweifelsfall vielleicht sagen, okay, diese Fläche muss ich ganz anders behandeln, die kann ich jetzt gar nicht abernten oder ich ernte sie ab und verwerte das Futter aber nicht. Und dann eben weitergehend eben noch dann auf Grünlandflächen vielleicht gezielt mit Spritzmitteln die Einzelpflanze zu behandeln und nicht alles zu behandeln.
Vor allem, sagt Landwirt Graumann, wird das Problem mit dem Jakobskreuzkraut in Zukunft nicht kleiner, sondern eher größer. Das liege auch daran, dass die Samen der Pflanze noch vor einigen Jahren in großem Stil zur Begrünung von Schallschutzdämmen an Autobahnen eingesetzt wurden. Vom Drohnenmonitoring seiner landwirtschaftlichen Flächen erhofft sich auch Jens-Peter Glissmann einen Vorteil. Zu seinem Familienbetrieb gehören auch eine Reitschule und eine Pferdepension. Ihm geht es aber nicht nur um die Erkennung von giftigen Pflanzen auf den Weideflächen, sondern auch um die Beobachtung seiner Getreideäcker durch Drohnen, die ihm dann die neuesten Daten über seinen Bestand aufs Smartphone schicken können.
Egal, ob es jetzt Unkraut oder ob es der Stickstoffhaushalt ist oder ob ich halt eben von oben sehe, da stirbt mir die Pflanze weg oder hat halt eben ein Defizit. Und dann weiß ich ja schon anhand meines Smartphones, obwohl ich noch nicht mal im Feldbestand selbst drin war, dass ich da irgendwie Probleme habe. Und dann kann ich es mir halt eben angucken und dann halt eben die Maßnahmen von zu Hause, vom Schreibtisch halt eben planen. So, das macht es alles viel, viel effektiver und halt eben schneller.
Und am Ende könnten durch die präzise Analyse der Anbauflächen aus der Luft Pflanzenschutzmittel sehr gezielt und nicht mehr flächendeckend eingesetzt werden. Und auch das, so Landwirt Glissmann, spare nicht nur Geld, sondern schone auch die Umwelt.
Mit Drohnen gegen Unkraut, neue Ideen für eine schonendere Landwirtschaft. Offiziell soll heute Schluss sein bei der Klimakonferenz in Madrid. Verlängerung nicht ausgeschlossen oder sogar wahrscheinlich. Georg Ehring, gestern war noch bei keinem der anstehenden Probleme eine Einigung in Sicht. Hat sich daran über Nacht was geändert?
Einen Durchbruch gibt es immer noch nicht, aber es gibt Auftrieb für die Fraktion oder für die Richtung, die gerne eine ehrgeizige Abschlusserklärung haben möchte. Und dieser Auftrieb kommt vom EU-Rat, der ja dem Ziel Klimaneutralität der Europäischen Union bis 2050 gestern zugestimmt hat, mit der kleinen Ausnahme Polen. Das meint dafür etwas länger brauchen zu müssen, wo man darüber noch nachverhandeln möchte. Damit hat sich der erste große Staat für ein starkes Signal zur Zielerhöhung positioniert oder die erste große Staatengruppe mit der Europäischen Union. Bisher haben das insgesamt 80 Länder hier in Madrid getan, aber das sind überwiegend kleine Staaten, Entwicklungsstaaten, und die großen Länder wie China, Russland, USA sowieso oder Brasilien, die haben sich hier noch nicht richtig bewegt. Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin, sagte vorhin im deutschen Briefing, diese Erklärung sei ein deutliches Signal und die Abschlusserklärung müsse für höhere Ziele sich einsetzen. Und das steht derzeit im Mittelpunkt der Diskussion.
Könnte denn ein Signal in Richtung ambitioniertere Ziele für die Klimastabilisierung am Ende noch dabei rauskommen?
Ja, es gibt einen neuen Textentwurf. Der ist nach meinem Eindruck in der Sprache schon eindeutiger als frühere Versionen. Er betont die Dringlichkeit höherer Ambitionen, damit alle Staaten so viel wie möglich für Klimaschutz und auch für die Anpassung an den Klimawandel tun. Er sagt aber noch nicht Formulierungen, wie alle Staaten sollten oder vielleicht sogar werden. Solche Formulierungen sind wichtig, denn wenn solchen Formulierungen die gesamte Konferenz zugestimmt hat, dann übt das Druck aus, auf alle Länder tatsächlich dann auch etwas nachzulegen. Der Hintergrund ist, dass nächstes Jahr in Glasgow alle formell ihre Klimaambitionen aktualisieren sollen. Was das aber heißt, das ist durchaus umstritten. Manche Länder verstehen darunter nicht etwa höhere Ziele, sondern genauere Angaben, wie man die alten Ziele erreicht oder so etwas, während aber mit dem Pariser Abkommen von den Klimaschützern eigentlich intendiert war oder von den Staaten, die da auf höhere Fortschritte drängten, man muss die Ziele dann auch tatsächlich aufstocken, aber man hat da die Formulierung etwas unklar gelassen, sodass das nicht ganz eindeutig ist. Der Text betont auch den Bezug zur neuesten Wissenschaft, auch das ist wichtig, nimmt Bezug auf den IPCC, den Weltklimarat, der ja auch in diesem Jahr wieder zwei Berichte herausgebracht hat, die Dringlichkeit des Klimaschutzes betonen. Um 13 Uhr ist Plenarsitzung hier in Madrid und dann wird sich zeigen, was die Delegierten denken. Bisher ist der Text ja auch nur ein Entwurf.
Wie ist der derzeitige Stand zur Frage, ob Staaten sich Klimaschutzmaßnahmen in anderen Ländern aufs eigene Konto anrechnen lassen dürfen?
Das ist nach wie vor ein heißes Eisen mit wenig Fortschritten. Manche Länder haben da ein großes Interesse dran, sowohl Industrieländer als auch vor allem Entwicklungsländer. Die Europäische Union will nur dann eine Einigung mittragen, wenn diese Projekte sehr integer sind, wenn es keine Doppelzählungen gibt, also dass sowohl Entwicklungsländer als auch Industrieländer das für sich anrechnen lassen können, auch wenn es keine Überschwemmung mit Zertifikaten, die früher entstanden sind, gibt. Staatssekretär Jochen Plasswart sagte, man könne das Thema lieber noch einmal verschieben. In Katowice ist es ja auch hier nicht zum Flur gekommen, als etwas Schlechtes herauszuverhandeln. Das ist auch Druck auf die Länder, die hier eine weichere Formulierung haben wollen. Ohne Einigung gibt es diesen Handel überhaupt nicht. Und das ist ein starkes Druckmittel für die Länder, die diesen Handel haben wollen, sei es um ihre Klimaziele zu erreichen, sei es um damit auch Geld einzunehmen.
Sie haben sich auf eine Verlängerung eingerichtet?
Ja, ich habe mich auf eine Verlängerung eingerichtet. Die allgemeine Vermutung ist, dass es hier eher morgen als in der Nacht zu Ende geht.
Soweit Georg Ehring zum aktuellen Stand am offiziell letzten Tag der Klimakonferenz. Dankeschön nach Madrid. Schwimmkörper, die Plastik aus den Meeren filtern. Eine Idee aus den Niederlanden ist das. Und daraus entwickelte sich das Projekt Ocean Cleanup, das jetzt im kanadischen Vancouver erste Erfolge vermeldete. Antje Passenheim.
Flaschen, Tüten, Joghurtbecher. 60 große Säcke voll Plastikmüll hat der neuartige Müllschlucker aus dem Pazifik gefischt. wenn auch nicht so viel, wie der niederländische Chef der Aktion Bojan Slat sich das gewünscht hätte. Es gab Probleme und Systemfehler, sagte Slat. Doch die Erfolgsnachricht sei: Wir haben ein System, das Plastik fängt. Die Anlage besteht aus einer 600 Meter langen Röhre in U-Form. Daran ist ein langer Vorhang befestigt, der den Müll festhalten soll. Die Organisation will das System nun weiterentwickeln. Ziel sei es, im größeren Umfang Sammelvorrichtungen für Plastik im zugemüllten Pazifik zwischen Kalifornien und Hawaii zu installieren. In dem Wirbel von Strömungen sollen sich nach Schätzungen von Wissenschaftlern 1,8 Billionen Plastikteile sammeln. Das Projekt Ocean Cleanup will den eingesammelten Plastikmüll zu nachhaltigen Produkten verarbeiten. Mit dem Erlös soll die Umweltinitiative weiter finanziert werden.
Plastikmüll aus dem Meer filtern. Antje Passenheim über das Projekt Ocean Cleanup. In einem Monat ist Schluss. Dann stellt Microsoft die Unterstützung für sein beliebtes Betriebssystem Windows 7 ein, das weltweit immerhin noch auf einem Viertel aller Computer läuft. Am 14. Januar soll es nun die endgültig letzten Sicherheitsupdates dafür geben. Was kann man tun, wenn man jetzt noch Windows 7 nutzt? Das fragte ich vor dieser Sendung Stefan Römermann.
Als erstes sollte man tatsächlich schauen, nutze ich wirklich Windows 7? Die meisten Leute, die mich nach irgendwelchen Computertipps fragen, die wissen gar nicht, mit welchem Windows-System sie arbeiten. Also im Zweifelsfall einfach mal beim Windows-Rechner die Windows-Taste und die Pause-Taste gleichzeitig drücken. Dann geht ein kleines Fenster auf mit ganz vielen Informationen zu meinem Rechner. Und wenn da dann Windows 7 steht, dann ist ganz klar, ich muss handeln. Ich sollte also umsteigen auf ein aktuelles Betriebssystem. Wenn mein Rechner ziemlich alt ist, ich sag mal so 7, 8 Jahre, dann ist es vielleicht Zeit, auch einfach mal einen neueren, etwas schnelleren Rechner zu kaufen. Wer einen vergleichsweise neueren Rechner hat, ich sag mal so ab Baujahr 2012, 2013, der kann auch guten Gewissens einfach ein neues Betriebssystem darauf installieren. Am einfachsten geht das, indem ich das Upgrade mache auf Windows 10. Das geht auch immer noch kostenlos in den allermeisten Fällen. Es gab ja dieses Gratis-Update für Windows 10, das eigentlich schon vor 3 Jahren ausgelaufen ist. Tatsächlich ist das aber immer noch möglich. Ich muss dazu einfach nur mir ein kleines Programm runterladen auf der Microsoft-Seite. Das ist das Update-Programm. Es nennt sich Media Creation Tool. Das starte ich dann. Und wenn ich dort nach einem Produktschlüssel gefragt werde für Windows, dann gebe ich einfach meinen alten von Windows 7 an. Der steht häufig auf irgendeinem kleinen Aufkleber auf dem PC oder Laptop. Und im Zweifelsfall, wenn man sich nicht gut damit auskennt, einfach Freunde oder Bekannte fragen. Die helfen einem dann schon. Wichtig ist nur, dass man vorher im Zweifelsfall ein Backup von Seiten Daten macht.
Was passiert denn, wenn jemand das Programm Windows 7 einfach weiterverwendet?
Ja, erstmal passiert da gar nicht viel. Der Rechner läuft weiter wie bisher, nur er wird halt von Tag zu Tag ein bisschen unsicherer. Es ist halt so, dass immer wieder kleine Fehler in Windows bekannt werden, über die dann Kriminelle in den Rechner eindringen können und Schadsoftware einspielen können, also Viren oder Trojaner. Und bisher ist es so, dass Microsoft diese dann immer ziemlich schnell stopft und dann kommt da niemand mehr rein. Aber ab Mitte Januar fehlen eben diese Sicherheitsupdates und dann bleiben diese Sicherheitslücken offen wie ein Scheunentor und es wird wirklich gefährlich, diesen Computer weiter zu benutzen.
Werden denn Antivirenprogramme nicht damit fertig?
Naja, selbst das beste Antivirenprogramm schützt wirklich nur einen Teil des Rechners. Das ist so ein bisschen so, als wenn ich vorne vorm Haus die Haustür mit dicken Stahlbügeln gegen Einbrecher sichere, aber dann lasse ich hinterm Haus die Terrassentürsperrangel weit offen stehen. Also wer seinen Rechner wirklich komplett getrennt vom Internet betreibt, das macht kaum einer, das geht noch halbwegs. Aber selbst dann könnte ich noch über infizierte USB-Sticks, wenn Freunde mal vorbeikommen, mir Viren und Trojaner einfangen. Auch nicht schön.
Umsteigen auf Windows 10 oder einen neuen Rechner mit einem neuen Betriebssystem kaufen, gibt es noch andere Möglichkeiten?
Naja, man kann natürlich auch beispielsweise das kostenlose Betriebssystem Linux testen. Das ist gerade bei älteren Rechnern auch eine Option. Und für Firmen gibt es noch die Möglichkeit, gegen Gebühr für 2 oder 3 Jahre noch zusätzliche Sicherheitsupdates zu bekommen. Das ist aber nicht ganz einfach und in der Praxis auch ziemlich teuer und eher eine Notlösung und für Privatanwender wirklich keine Lösung.
Stefan Römermann über Alternativen zu Windows 7, für das es in Kürze keine Updates mehr geben wird. Am Sonntag stellt die Bahn ihren Fahrplan auf den Winterbetrieb um. Meistens sind mit einem Fahrplanwechsel Veränderungen auf verschiedenen Strecken verbunden und in der Regel auch Preiserhöhungen. Diesmal ist das anders, zumindest was die Preise betrifft. Anja Nils über die wichtigsten Veränderungen rund um den neuen Bahnfahrplan.
Mehr Züge, mehr Fahrten und günstigere Preise verspricht die Bahn zum Fahrplanwechsel in diesem Winter. Für Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn ist das Highlight dabei eine ganz neue Fernverkehrsverbindung von Sachsen über Berlin nach Mecklenburg-Vorpommern.
Die einzige große Neuerung, die bundesweit Beachtung finden kann im Fernverkehr, ist die neue IC-Linie von Rostock nach Dresden über Berlin. Das ist sicherlich interessant und die wird auch dann, wenn der Flughafen eröffnet wird, über den Flughafen BER geführt, sodass es dann dort auch einen Fernbahnanschluss gibt.
Zwischen Hamburg und dem Ruhrgebiet bzw. dem Rheinland soll es durch Sprinter- und Verstärkerzüge 15% mehr Verbindungen geben. Dort besteht heute schon ein Stundentakt, aber die Nachfrage steigt weiter. Dafür wird die Linie Hamburg-Kopenhagen mit der Fährüberfahrt eingestellt, weil auf dänischer Seite gebaut wird. Das stündliche ICE-IC-Angebot wird auf 6 schnelle Züge pro Tag zwischen Köln und Hamburg erweitert. Und Münster bekommt eine zusätzliche Direktverbindung aus Berlin über Hannover. Die größeren ostwestfälischen Bahnhöfe Herford, Bielefeld, Gütersloh und Hamm sollen ab jetzt per Fernzug besser mit Köln, Wuppertal, Hannover oder Leipzig verbunden werden. Zudem setzt die Deutsche Bahn immer stärker auf neue Züge wie den ICE4. Der biete mehr Sitzplätze und Möglichkeiten, das Fahrrad mitzunehmen, freut sich Steffen Rutsch von der Deutschen Bahn.
Zurzeit setzen wir alle 3 Wochen einen neuen ICE4 aufs Gleis. Damit werden im kommenden Jahr bereits über 300 ICE-Züge auf Deutschlands Schienen unterwegs sein.
Erstmals kommt der ICE4 nun auch entlang des Oberrheins und in der Schweiz zum Einsatz. Die Sitzplatzkapazität der Direktverbindungen in die Schweiz erhöht sich dadurch um 20%. Zusätzliche Fahrten wird es auch auf den ICE-Linien Berlin-Erfurt-München und Berlin-Braunschweig-Frankfurt-Main geben. So viele, dass ein lückenloser Stundentakt entsteht, denn die Nachfrage steigt. Die neue Schnellfahrstrecke zwischen Erfurt und Nürnberg nutzten im vergangenen Jahr knapp 5 Millionen Menschen. Auch auf der Linie Berlin-Hannover-Köln soll nun pro Tag ein weiteres Zugpaar unterwegs sein. In Kooperation mit den österreichischen Bundesbahnen gibt es auf den Strecken Zürich-Berlin und Zürich-Hamburg nun auch eine neue Intercity-Nachtverbindung, nachdem die Deutsche Bahn sich vor 3 Jahren ja aus dem Nachtzuggeschäft verabschiedet hatte. Für die Fahrgäste sei das kein Nachteil, so Karl-Peter Naumann von ProBahn.
Eigenen Nachtverkehr wird die DB vorerst wahrscheinlich nicht aufbauen, weil die Österreicher können es einfach besser. Das ist bei den österreichischen Bahnen auch wirklich ein merkbarer Teil am Umsatz. Der liegt also fast bei 10% in Österreich und bei der Deutschen Bahn hat er zuletzt weit unter 1% gelegen.
Statt bei 19,90 Euro beginnt der Preis für das Supersparpreisticket von Neujahr an bei 17,90 Euro. Natürlich nur für Menschen, die sich bereits lange im Voraus für eine Verbindung entscheiden. Die Bahn hatte bereits im September angekündigt, dass die übliche Preiserhöhung zum Fahrplanwechsel in diesem Jahr ausfällt und will den Preis für sämtliche Fahrkarten im Fernverkehr um 10% senken, vorausgesetzt, es kommt die Steuersenkung, die die Bundesregierung in ihrem Klimapaket angekündigt hat. Noch ist aber nicht sicher, ob diese schon zum 1. Januar greift.
Fahrplanwechsel bei der Bahn. Was sich ab Sonntag ändert, schilderte Anja Nils.
Adventskalender. Klimaideen für den Alltag.
Also wir waren einfach so dran gewöhnt, so Küchenrolle zu benutzen, schnell was wegzuwischen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es war, aber ich fand, das war schon auch eine Menge. Und dann hatte ich die Idee, ich könnte die alte Bettwäsche in Lappen schneiden mit so einer Zickzackschere, damit es nicht riffelt. Und diese Lappen anstatt Küchenrolle benutzen. Die werden dann also auch großzügig benutzt, also so für einen Wisch, einen Lappen, dann kommen die in einen extra Korb und die kommen dann mit in die Wäsche. Und zusätzlich, also für manche Dinge, zurechtgeschnittene Zeitung. Es muss wirklich griffbereit sein und mundgerecht sozusagen oder handgerecht. Und dann schneide ich das einmal hier so in der Faltkante auf und dann nochmal in der Mitte. Also mein Mann, der war überhaupt nicht begeistert von dieser Idee, der hat gleich an die Katzenschälchen gedacht, die er gerne mit Zewa auswischt. Aber mit Zeitung scheint es genauso gut zu klappen.
Ein Tipp von Rita Kleven, den Frauke Reier für unseren Adventskalender voller Klimaschutzideen eingefangen hat.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Nach 20 Jahren laufen im kommenden Jahr die ersten Förderverträge für Solaranlagen aus. Betreiber der ersten Stunde sehen sich etlichen Veränderungen gegenüber. Susanne Lettenbauer über Ü20 Solaranlagen.
Also wir haben ungefähr 10 Anlagen in der Größenordnung von 7 kW bis 50, 60 kW. Insgesamt werden das ungefähr 200, 250 kW sein. Und ich würde eigentlich heulen müssen, wenn wir diese alle Anlagen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit rückbauen müssten.
Landwirt Stefan Pellmeier baute im Jahr 2000 seine erste 40 Kilowatt Anlage aufs Dach. Bislang erhielt er rund 57 Cent pro Kilowatt Solarstrom, den er komplett in das öffentliche Stromnetz einspeiste. Ab 2020 bekommt er nur noch den börsenüblichen Preis von 3 bis 4 Cent. Reparaturen, Modulwechsel würde sich alles nicht mehr lohnen, denkt er. Doch, meint Michael Vogtmann von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie, DGS, mit Eigenverbrauch. Dafür müsste die Anlage erst einmal einem gründlichen Technik- und Sicherheitsservice-Check unterzogen werden. Rund 500 Euro würde ein anerkannter Gutachter oder Solateur kosten.
Wenn daraufhin festgestellt wird, dass die Anlage auf jeden Fall noch weitere 10 Jahre sicher und ertragsreich betriebsfähig wäre, dann ist in so gut wie allen Fällen die Umstellung der Anlage von Volleinspeisung auf Eigenversorgung mit Überschusseinspeisung das Sinnvollste.
Nach 20 Jahren ist mit einem relativ geringen Leistungsabfall von 5-10% der Module zu rechnen, heißt es von der DGS. Bis zu 70% des eigenen Strombedarfs kann damit über die eigene PV-Hausanlage gedeckt werden. Negativ dabei, bei Eigenstromnutzung sind 40% der vollen EEG-Umlage pro Kilowattstunde zu entrichten, betont die Bundesnetzagentur. Außerdem muss die Umstellung auf Eigenversorgung an den Netzbetreiber gemeldet und im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur eingetragen werden. Ein Weiterbetrieb einer EEG-Anlage nach Förderende ohne Vermarktung des Stromes ist eine wilde Einspeisung, die vom Netzbetreiber sanktioniert werden kann, bis hin zur Stilllegung des Hausanschlusses.
Aktuell wäre es so, dass die Altanlagen zwar weiterhin den Netzanschluss Vorrang haben, aber dass sie nicht mehr ohne Vergütung einfach so wild einspeisen dürfen. Das heißt, die Anlage müsste abgeregelt oder abgebaut werden. Oder der Anlagenbetreiber müsste sich einen Direktvermarkter suchen, der dann diese kleinen Mengen aus den kleinen Anlagen aufnimmt. Und der Direktvermarkter kostet halt mal im Schnitt 500 Euro im Jahr. Und damit wäre die Wirtschaftlichkeit des Weiterbetriebs natürlich vollkommen daneben.
Die Kosten für Stromspeicher sind in den letzten Jahren deutlich gesunken. Bis 2025 könnte der Preis eines Gerätes laut einer Studie von Nature Energy bei etwa 578 Euro pro Kilowatt Speicherleistung liegen. Für Strom, der zwischendurch im Batteriespeicher war, ist in diesem Falle auch die EEG-Umlage zu zahlen. Einige Bundesländer bieten eine Förderung für Stromspeichergeräte an. Dazu gehören Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen. Aufgrund der Komplexität des Themas empfiehlt Solarexperte Vogtmann jedem Betreiber einer älteren PV-Anlage, sich gründlich rechtzeitig vor Auslaufen des Fördervertrages zu informieren. Die Landesverbände der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie bieten eine kostenlose Beratung an.
Der Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland und die Gesellschaft der deutschsprachigen Odonatologen haben die Speer-Azur-Jungfer zur Libelle des Jahres 2020 gekürt. Die Speer-Azur-Jungfer ist eine in ganz Deutschland seltene Kleinlibelle, deren Bestände in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen sind und die in vielen Landesteilen auszusterben droht, begründen sie die Entscheidung. So sind der Rückgang von Mooren und der hohe Eintrag von Nährstoffen in Gewässer dafür verantwortlich. Bei Jörg Münchenberg, der Ihnen gleich die Informationen am Mittag präsentiert, geht es natürlich weiter um die Wahl in Großbritannien. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.